25 Pearls of Paper.
And now in season 17.
Presented by Exile. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 17 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Exile, Energy Exchange Austria. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 16. Gast in Season 17 ist Sebastian Stodulka, Head of the Erste Group EU Liaison Office in Brüssel. Und ich habe das sicher nicht ganz richtig gesagt, aber ich freue mich, dass du da bist, lieber Sebastian, bei mir im Studio. Servus.
Servus, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, bei dir sein zu dürfen.
Ich freue mich auch, wir haben uns vor circa einem Monat kennengelernt beim Zertifikate-Jahresauftakt in der Wiener Börse und dann bei einem Beiratsmittagessen, wo du, sage ich mal, der Stargast warst, der Speaker aus Brüssel.
Das sind große Worte. Zum Schluss.
Aber jetzt erzähl mal ganz kurz, ich wollte das unbedingt im Original sprechen. EU Liaison Office in Brüssel. Wie kann man auf Deutsch dazu sagen?
Einfach die Brüsseler Außenstelle der Erste Group, würde ich sagen. Wir sind ein kleines Büro und wir vertreten die Erste Group dort, wo viele Gesetze gemacht werden, die dann für den Finanzdienstleistungssektor von Relevanz sind, nämlich in Brüssel.
Also du bist nicht für die Retail-Kunden in Brüssel zuständig
nein,
für die Corporates, sondern für Brüssel als EU.
Genau, für Legislative, aber nicht für Business.
Das Wort Liaison gefällt mir auch so gut. Jetzt spiele ich Liaison d'Angereau, eine alte U4-Lieblingsnummer von mir, Los Niños del Parque. So hätte man das auch erledigt. Die vielen kindischen Sachen. Lieber Sebastian, wir kommen zu einigen ganz, ganz spannenden Themen. Wie gesagt, chronologisch stelle ich das ZFA und unser Treffen da ans Ende der Folge. Es gibt auch einiges zu beplaudern natürlich. Und ziemlich zu Beginn diesmal die Frage, Mannerschnitten oder Soletti, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten?
Also Christian, in Brüssel wohnen ist das jetzt natürlich eine Verführung, wenn man Soletti und Manna da sieht.
Ich
muss mich entscheiden.
Bist du nicht so oft da?
Wahrscheinlich würde ich dann sagen, ich bin eher der salzige Typ und nehme die Soletti.
Soletti an dich.
Dankeschön.
Karriere-Werdegang-Podcast auch bei dir. Ich sage mal, du bist ein junger Bankmanager und ich interessiere mich, wie dieser Weg da begonnen hat und wie das dann alles nach Brüssel geführt hat.
Jung ist relativ, aber ich sag gern natürlich ein paar Worte zu meinem Werdegang.
Zu mir natürlich.
Also bei mir hat es eigentlich damals schon, ich muss ein bisschen weiter zurückgehen, bei der Uni begonnen, wo ich gemerkt habe, also ich bin Jurist, dass mir vielleicht das klassische Zivilrecht, Strafrecht, Arbeitsrecht und so weiter nicht so ganz getaugt haben wie zum Beispiel Europarecht, Völkerrecht. Und ja, dann war ich fertig mit der Uni. Ich habe in Graz studiert, ich bin Grazer und habe mir gedacht, wäre doch interessant, einmal Brüssel auszuprobieren. Dort spielt sich's ab, was Europarecht, Europapolitik betrifft. Ich habe dann tatsächlich noch einen einjährigen Postgraduate Master danach gemacht, um mich auch zu spezialisieren. Das österreichische Jusstudium hatte noch nicht diese intensiven Spezialisierungsmöglichkeiten, wie das oft bei Bachelor-Master-Lehrgängen oder Studiengängen im Ausland der Fall ist. Und ja, nach diesem einjährigen Master-Lehrgang bin ich dann direkt nach Brüssel gekommen. Ich konnte eines dieser Kommissionspraktika ergattern, war einer der Glücklichen. Und ab da hat dann irgendwie das eine zum anderen geführt. Nach dem Kommissionspraktikum war ich kurz beim Ottmar Karas im Europäischen Parlament. Und von dort ging es dann eigentlich direkt weiter zur Europäischen Sparkassenvereinigung, wo ich dann 8 Jahre war und seit knapp 3 Jahren bin ich jetzt bei der Erste Group und weiterhin in Brüssel, weiterhin glücklich draußen und ich finde, es ist weiterhin ein spannendes, dynamisches Berufsumfeld.
Ja, da bin ich ganz, ganz sicher. Die Frage Karas hin zu Banken, war das von Anfang an klar, dass die Bankenrichtung für dich ein Thema sein könnte oder hat sich das dann in Brüssel ergeben?
Überhaupt nicht. Auch da gehe ich nochmal ganz kurz zurück zu meiner Uni-Zeit. Ja. Ich erinnere mich, dass ich doch ein paar Fächer auch auswählen konnte. Einige waren natürlich vorgegeben im Studium und dann gab es Wahlfächer und da gab es einen Pool von Möglichkeiten und darin fand man auch Finanzrecht und Bankenrecht. Und ich damals als Student habe die beide nicht genommen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist so ganz und gar nicht meine Welt. Im Endeffekt, im Leben kommt es immer anders, als man denkt. Und im Endeffekt war es Zufall und überhaupt nicht vorgesehen, dass ich irgendwann einmal für eine Bank arbeite. Ich bereue nichts, aber es kam wirklich extrem anders.
Und auf europäischer Ebene für Sparkassen, das ist irgendwie so ein länderübergreifender Sparkassen. Wie stelle ich mir das vor? Was?
Du meinst meinen vormaligen Arbeitgeber?
Genau, vor der ersten. Ich genau, habe den Namen jetzt gar nicht mehr präsent.
Der ist auch sehr, sehr, sehr lange. Es ist nämlich so, dass sich da zwei Vereinigungen, der Europäische Sparkassenverband und das Weltsparkasseninstitut, ein Sekretariat teilen. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich laut Arbeitsvertrag alle für beide gearbeitet. Aber dort, wo ich dann tätig war, zuerst als Referent für Bankenaufsicht, Bankenabwicklung, Einlagensicherung, durfte dann in diesen zweiten 4 Jahren die Interessensvertretungsabteilung des Europäischen Sparkassenverbands leiten und habe sehr viel mit den europäischen Mitgliedern dann natürlich zu tun gehabt. Mitglied in Österreich ist der Österreichische Sparkassenverband und genauso wäre es zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, überall sind die nationalen Sparkassenverbände Mitglied und teilweise auch Banken selber, so wie die Caixa Bank in Spanien oder Groupe PSE in Frankreich zum Beispiel.
Die Caixa ist ja durchaus auch eine Legende in der jüngeren Geschichte, der erste Group, was das Aktionariat betrifft.
Richtig, richtig, ja, genau. Ja.
Den müssen wir auch mal nennen. Die haben da, glaube ich, einen guten Job gemacht, waren, glaube ich, ein angenehmer, was ich als Journalist so mitbekommen habe, Partner. Und Sparkassenverband hast du auch nebenbei erwähnt. Die sind ja auch sehr aktiv in Brüssel immer wieder, so wie ich mitbekommen habe.
Das ist richtig. Die haben auch ein größeres Büro sogar als wir von der erste Group.
Sowas.
Ja, na sowas. Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass sie eben direkt bei der Europäischen Sparkassenvereinigung Mitglied sind. Wir sitzen auch alle im gleichen Haus und die ganzen Gremiensitzungen werden von den Kolleginnen vom Österreichischen Sparkassenverband wahrgenommen. Also das ist sozusagen eine Arbeit, die nicht auf den Schultern der erste Group direkt lastet.
Wunderbar. Und dann möchte ich noch einen Namen einwerfen, einen Gast aus dieser Podcast-Serie an einem ganz extrem heißen Sommertag der Einlagensicherung und European Banking und so weiter. Harald Weiglein vom Finanzministerium. Kennst du auch nämlich an, oder?
Harald Weiglein ist klasse. Ein klasse Typ. Er ist gescheit. Er weiß, wovon er redet. Er ist zugänglich, umgänglich. Also ich kann nur Positives über ihn sagen.
Und er hat den Groove vom Punkrock bis hin zu Reggae jetzt aktuell. Liebe Grüße an den Harald, an dieser Stelle möchte ich auch ausrichten. Ja, dann hast du da auf deinem LinkedIn-Profil ein paar so herrliche Abkürzungen und da machen wir jetzt bitte einen Word-Rap. WSBI, ESBG.
Das ist genau der Arbeitgeber, über den wir jetzt gerade kurz gesprochen haben von zuvor.
Du hast gesagt,
ja, das sind einfach die Abkürzungen, weil sonst das Ganze noch viel länger werden würde.
Okay, dann Findatex, da steht auch in Klammer Financial Data Exchange Templates, kann man auch was darunter vorstellen.
Also das klingt aber komplex. Extrem trocken und langweilig, würde ich fast sagen. Das ist ein Zusammenschluss informeller Art verschiedenster europäischer Verbände. Das war auch noch in meinem alten Job, wo wir versucht haben, zusammenlaufen zu lassen und zusammenzutragen, wie auf den Finanzmärkten, die Produkte herstellen, die Manufacturers und die sie dann anbieten, die Distributors, wie die effizient miteinander kommunizieren können, dass es da nicht quer durch Europa hunderte verschiedene Templates gibt, sondern jeder im Prinzip das Gleiche berichtet über die gleichen Templates und die werden in dieser Arbeitsgruppe oder in diesen Arbeitsgruppen, da gibt es mehrere Untergruppen erarbeitet. Aber wie gesagt, das ist sehr trocken und, glaube ich, für deine Millionen Zuhörerschaft für weniger Millionen, von Interesse.
Ja. Und sicher von Interesse für die damit arbeiten müssen natürlich. Und die wünschen sich Deregulierung, aber ich glaube, da sitzen wir auf derselben Seite vom Tisch auf jeden Fall. Und dann etwas, was unglaublich cool klingt und auch sicher cool ist, EZB Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral. Klingt doch cool, ne?
Klingt cool, klingt auch kompliziert und ist es auch. Das war ein Mandat, das der Europäische Sparkassenverband hat bei der EZB und Leute in dieser Arbeitsgruppe entsenden kann und da durfte ich auch das ein oder andere Mal teilnehmen.
Und wenn ich es richtig verstehe, seit wann bist du jetzt in Brüssel? Und wie groß ist dein Lebensmittel? Du wohnst in Brüssel nämlich,
ja,
oder? Als geborener Grazer?
Ja, absolut. Also ich bin in Brüssel seit 2013 durchgehend. Also das wären jetzt dann bald 12 Jahre und Lebensmittelpunkt ist ganz klar in Brüssel. Ja.
Ganz klar. Und seit Mai 2022 eben erste Group. Ja, was ist da so dein Tätigkeitsbereich für die erste Group? Ist, glaube ich, doch ein Unterschied jetzt für einen Arbeitgeber tätig zu sein, ne? Eine einzelne Bank, sagen wir so.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es macht Spaß. Ich bereue die Entscheidung auch überhaupt nicht. Wie du sagst, es ist anders, für ein Unternehmen zu arbeiten, als es vorher im Verband der Fall war. Im Verband trägt man dann doch Meinungen aus der Mitgliedschaft zusammen, kann vielleicht selbst weniger strategisch arbeiten, was natürlich, wenn man unter Anführungszeichen nur die eigene Hausmeinung vertreten muss, ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Für die erste Group gibt es gewisse Prioritäten, die wir für uns definieren. Man muss weniger Kompromisse eingehen und kann dort einhaken, wo man wirklich selber sagt, dort denken wir, haben wir eine License to speak, dort können wir konstruktiv beitragen zu Gesprächen im Legislativprozess, die gerade am Laufen sind und können uns proaktiv einbringen und wahrgenommen werden in dieser Rolle, in der wir auch wahrgenommen werden wollen, als eine der zentralen Stimmen aus dem Finanzdienstleistungsbereich von ganz Zentral- und Osteuropa.
Das heißt, du lebst in Brüssel, bist aber, nehme ich an, immer wieder auch am Campus, um auszutauschen und Input quasi aufzuladen. Ne?
Ja, natürlich. Also das ist wichtig und es ist einfach ein Vielfaches einfacher, wenn man mit Kollegen nicht nur per E-Mail oder Telefon kommuniziert, wenn es auch die Möglichkeiten gibt, sich mal persönlich auszutauschen. Und deswegen schätze ich die Tage, die ich am Campus in Wien bin, das ist so circa alle 1,5 Monate für 3-4 Tage sehr. Ich halte sie für sehr wichtig und mache die auch sehr, sehr gerne.
Na schön, dass du mich da persönlich eingetaktet hast für einen Besuch in Wien in meinem Büro, weil die Telefoninterviews, die klingen dann doch ein bisschen anders. Und wenn es möglich ist, freue ich mich natürlich darüber. EU, Europa, ich denke, wenn ich mal die Strukturen der Erstens überlege, denke ich, ist das beim Peter Bosek, beim CEO selbst angesiedelt, deine Tätigkeiten, oder?
Ja, richtig, richtig. Ja.
Und wenn es jetzt um den Austausch über Europa hinausgeht, seid ihr da auch international verbunden mit euren Aktivitäten in Brüssel, zum Beispiel mit Amerika, oder ist das eine europäische Angelegenheit rein?
Also für mich aus Brüsselers Perspektive betrachtet, ist wirklich das Spielfeld Europa, Europapolitik. Natürlich muss man alles im globalen Kontext sehen, wie international angedachte Regulierung in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien umgesetzt wird, hat natürlich Einfluss darauf, wie wir in Europa unsere Umsetzungsakte gestalten und auch wann, wenn es dort Verzögerungen gibt, lässt man sich vielleicht in Europa auch ein bisschen mehr Zeit, um keinen Wettbewerbsnachteil für den eigenen Finanz- und Bankensektor zu schaffen. Also der globale Kontext ist immer da, aber die Kommunikationskanäle, die wir im Brüsseler Büro pflegen, gehen Richtung EU-Institutionen.
Und ich denke, die Sprache ist Englisch in einem durch, ne?
Ja.
Wir sprechen im Q1 2025. Ich nutze die Gelegenheit, lieber Sebastian. Was sind die großen Themen? Worüber wird jetzt aus Banking-Sicht in Brüssel gesprochen?
Also ich denke, eines der Schlagwörter, auf das wir sehr, sehr, sehr oft stoßen werden in diesem relativ frischen, Legislativzyklus der Europäischen Union, ist das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Also da wird generell aus Wirtschaftssicht und Industriesicht nichts daran vorbeiführen. Und ich denke auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors immer wieder thematisiert werden wird.
Also gemessen an den Aktienkursen ist es eine sehr gute Phase für die Banken. Die Zinslandschaft hat da positiv in die Unternehmensergebnisse eingewirkt. Deswegen jetzt mehrere Folgefragen. So nationale Wünsche wie die Bankensteuer von einigen Parteien sind kein Thema in Brüssel, nehme ich
an,
oder?
Nein, also
das liegt nicht bei dir.
Nein, das liegt nicht bei mir. Also darüber zerbrechen sich Kollegen am Campus hier in Wien den Kopf.
Und das muss man sich mit den Kickels und Bablers ausmachen und nicht mit politischen Spitzen Brüssel.
Ja.
Du bist dann erste Bank-Ticket jetzt in Brüssel. Gibt es auch Kollegen von anderen Banken, die auch so ein Brüssel-Büro haben?
Die Raiffeisen hat auf jeden Fall auch ein Büro in Brüssel, ja genau. Sparkasse Massenverband hast du schon angesprochen und aus der österreichischen Perspektive würde ich sagen, war es da schon, außer man möchte natürlich die Wirtschaftskammer auch noch mitnehmen, die ja auch uns Banken vertreten, die sind auch sehr prominent in Brüssel vertreten.
Und ich denke, du bist mit deinen Pendants auch aus Deutschland, Schweiz immer wieder im Austausch in Europa.
Ja, quer durch Europa. Also wir haben auch informell sehr regelmäßig einen Austausch, zum Beispiel jener Banken, die länderübergreifend tätig sind. Da gibt es dann auch wieder mal gewisse Interessensgemenge, die genau diese Cross-Border-Banks betreffen. Also ich bin auch mit Kollegen aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien, deutschsprachigen Raum sowieso sehr regelmäßig im Austausch.
Jetzt habe ich dich mit meinen vielen Zwischenfragen unterbrochen bei der Wettbewerbsfähigkeit. Wie schätzt du das momentan ein? Wie sind wir da aufgestellt in Europa?
Zahlen lügen wahrscheinlich nicht. Und wenn man sie sich genauer ansieht, sieht man doch, dass über die letzten Jahre und vielleicht auch schon über das letzte Jahrzehnt und länger und mehr Europa doch zurückfällt, was das Thema Wettbewerbsfähigkeit betrifft, wenn man sich mit Vereinigten Staaten vergleicht oder auch mit auch aufstrebenderen Wirtschaftsmächten wie zum Beispiel China. Also ich denke, mittlerweile ist man dort angekommen, dass man das Problem wirklich erkannt hat, wirklich angehen möchte, aber die europäische Kompromissfindung und die Bereitschaft, eigene Kompetenzen auch abzugeben, vielleicht im Sinne einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit für ganz Europa, also da muss man sich halt erst drüber wagen und da sind in den letzten Jahren doch immer wieder Mitgliedstaaten auch auf der Bremse gestanden, und zwar die Mehrheit der Mitgliedstaaten.
Du bist ausschließlich für die Banken zuständig in deiner kann man politisch sagen überhaupt?
Ja, auf jeden Fall, Die Arbeit ist auf jeden Fall sehr politisch auch. Ja.
Ist auf jeden, obwohl du kein Politiker bist. Natürlich, die Banken sind natürlich irgendwie ein Spiegel der Konjunktursituation über Kreditvergaben, auch über die Equity Capital Markets, die es in Europa sicher schwächer gibt als in anderen Regionen der Welt natürlich.
Ganz klar, ja.
Wo ist der größte Aufholbedarf für europäische Banken?
Also jetzt, wo du Equity und Kapitalmärkte schon selbst angesprochen hast, also ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Aufholbedarf. Also die Kapitalmärkte, die Kapitalisierung, Marktkapitalisierung europäischer Unternehmen verglichen zu den Vereinigten Staaten, also die sind uns davon galoppiert. Wir haben in Europa heute auch nach wie vor keinen einzigen Kapitalmarkt, also einzig im Sinne von einem vereinten, sondern eher noch 27 zerstückelte Kapitalmärkte, da gibt es auf jeden Fall gewaltigen Aufholbedarf.
Ein großes Thema für den Andreas Streichel war das zum Beispiel immer, diese europäische Banken- und Kapitalmarktunion, da geht gefühlt aber überhaupt nichts weiter, oder?
Die Idee der Kapitalmarktunion ist knapp 10 Jahre alt, aber ich gebe dir vollkommen recht, es gab durchaus einige Initiativen, die gestartet wurden. Aber die riesigen Game Changer wurden bis heute nicht wirklich angegangen, weil man da sehr stark in den Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten eingreifen würde. Thema Steuern, Thema Pensionen, Thema Insolvenzrecht. Da Harmonisierungen auf den Weg zu bringen, würde wirklich was bringen, aber das war bisher nicht möglich, nicht im Konsens mit den Mitgliedstaaten.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht alle wollen, weil es vielleicht doch ein bisschen lokale Wertschöpfung kosten könnte, wenn es stärker zentralisiert wird, ja.
Aber kann ich nicht ausschließen.
Wenn es insgesamt stärker wird, würde man es auch nehmen.
Bin auch keiner, der das selber analysiert als Jurist, aber der Gesamtnutzen, traue ich mich zu behaupten, wäre für Europa schon überwältigend im
Vergleich. Sonst würde es Andreas Streichel nicht sagen. Ihm glaube ich
alles. Andreas Streichel hat recht.
Genau, Andreas Streichel hat recht. Was sind sonst noch so die Themen außer der Wettbewerbsfähigkeit? Ich denke, wir haben es eh schon angesprochen, Deregulierung. Natürlich, das wünscht sich die ganze Branche am allerdringendsten.
Ja, wobei das Wort Deregulierung von den meisten eigentlich nicht so gerne verwendet wird, weil Generationen, auch wo wir dazu zählen, lieber Christian, sich dann doch noch...
Du tust uns in eine Generation, wie schön für mich, ja genau. Ja.
Aber wir erinnern uns an die Finanzkrise vor circa 15 Jahren. Ne? Das hatte schon auch was mit Deregulierung in den Jahren zuvor zu tun oder nicht ausreichender Regulierung zumindest.
Aber du kannst dich nicht an den Crash 87 live erinnern.
Da war ich noch in Windeln. Also dementsprechend, Deregulierung ist vielleicht nicht das richtige Wort, das man jetzt, oder der richtige Begriff, den man verwenden möchte. Es geht im Jargon, den man in Brüssel eher verwendet, um Simplifizierungen und den Abbau von bürokratischen Überwüchsen. Um das geht's. Also ich glaube, es wird und will keiner dafür argumentieren, jetzt Kapital- oder Liquiditätsanforderungen der Banken massivst nach unten zu schrauben. Also das hätte ja Auswirkungen auf die Finanzstabilität, die wir uns nicht leisten sollten und könnten, weil dann geht es vielleicht wieder in die Richtung, wo wir eben schon mal waren. Aber es geht in erster Linie um Bürokratieabbau, und wenn man denkt, Reporting und Berichtspflichten sind in den letzten Jahren wirklich massiv nach oben gestiegen. Da könnte man wahrscheinlich ansetzen, ohne Finanzmarktstabilität zu gefährden.
Na gut, Sebastian, dann komme ich zum 15. Jänner. Wenn ich das erwähnen darf, ich sehe eine Veränderung bei dir. Du gehst nicht mehr auf Krücken, das heißt, die Sportverletzung wird besser. Ich wünsche weiter alles Gute. Das kommt dann noch in den letzten 2 Minuten auf jeden Fall. Ja, du warst Gast vom Zertifikateforum Austria bei der Beiratssitzung dann. Das heißt, das ist ein bisschen ein B2B-Mittagessen gewesen. Mhm. Aber so an der Oberfläche, ohne jetzt zu große Tischgeheimnisse zu verraten, auch da vielleicht ein bisschen nochmal ein kleiner Abriss von dem, was du dort präsentiert hast, in doch einer Zeit, wo es weltweit und auch in Europa politische Umwälzungen gibt, die gar nicht so ohne sind.
Mhm. Ja, hat riesig Spaß gemacht damals. Ich habe mir damals gedacht, ich bringe einfach ein paar Thesen, ein paar Beobachtungen mit zu diesem Mittagstisch. Ihr, die ja alle nicht in Brüssel sitzt, ihr verfolgt natürlich, was vor sich geht, wie der Wind weht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich noch ein bisschen Mehrwert einbringen in die Diskussion, wenn ich wirklich berichte, wie es vor Ort zugeht und was vor allem auch das Jahr 2024 gebracht hat. Das war ein Jahr der Umwälzungen. Wir haben ein neues europäisches Parlament und wieder sind 50%+ der Abgeordneten neu gewählt. Also ich hoffe, das habe ich jetzt richtig im Kopf. Die Kommission hat auf jeden Fall eine Mehrheit neuer Gesichter und mit sich bringt das politische Prioritäten, die ein wenig abgeändert werden, ein neues Programm der Europäischen Kommission. Also wir haben uns darüber unterhalten, was steht bevor in dieser Legislaturperiode und wie schaut auch vielleicht die politische Mehrheitsfindung aus im neuen Europäischen Parlament, dass er doch auch ein wenig nach rechts gerückt ist und vielleicht auf der einen Seite industriefreundlicher sein könnte als zuvor, aber mit dem großen Ausrufezeichen dabei, dass man sich die Mehrheiten oft vielleicht sehr weit rechts suchen muss und nicht nur bei Mitte rechts verbleibt, sondern sogar noch weiter nach rechts geht. Und das stößt dann doch auch einigen übel auf,
ja. Ja, also wir haben da sehr, sehr viel gelernt, vor allem über die Zusammensetzung, Status Quo und so. Ich möchte nochmal als Zuhörer Danke sagen. Ein wichtiger Player beim Zertifikateforum Austria und seinen Events ist auch immer der Thomas Wulff von der EUSIPA, vom Europäischen Branchenverband für Zertifikate, wo ja unter Anführungszeichen unsere Österreicherin Heike Abter, die Präsidentin, ist jetzt schon in der wiederholten Schaffensperiode. Wie ist der Austausch mit Wulff in Europa? Habt ihr da auch fällt das in deinen Bereich rein in Brüssel?
Ja, wir tauschen uns immer wieder mal aus. Thomas ist auch ein toller Kerl.
Definitiv.
Und weil du vorher Findatex erwähnt hattest, EUSIPA ist auch Teil dieser Plattform. Dort haben wir auch intensiv einmal einige Monate, wenn nicht sogar Jahre miteinander zu tun gehabt, aber wir kannten uns auch vorher schon ganz gut. Und gewisse Themen, Überschneidungen gibt es natürlich, also wenn ich denke Kleinanlegerstrategie oder Retail Investment Strategy, wie das auf Englisch heißt, das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiv befasst habe und auch heute noch befasse, und natürlich für EUSIPA und Thomas Wulff ist das auch ein Thema von höchster Priorität.
Und ich denke, es gibt keine Rede von der Heike. Ich habe viele gehört in den letzten Jahren, wo nicht die Flut an Zetteln, bis man so ein Zertifikat kaufen darf, die man vorher ausfüllen muss, da irgendwo erwähnt werden. Und das ist dieser Punkt mit Findatex. Unter anderem, oder doch nicht?
Also Findatex ist weniger Richtung Kunden. Das ist wirklich Product Manufacturers und Product Distributors, aber weniger was man...
Geht nicht bis zum Kunden hin,
genau,
zum Endkunden
genau.
Nicht. Okay, das habe ich jetzt... Okay, dann bin ich froh, dass ich nochmal nachgefragt habe. wenn ich zuerst die Krücken erwähnt habe, wo ich weiß aus dem Gespräch in Vienna, die kommen von einer Sportverletzung, dann reden wir doch auch über den Sport. Du bist ein sportlicher Typ, das sieht man bei mir vis-à-vis. Was sind so die Dinge, die es da gerne macht?
Ja, ich habe so wie viele kleine Burschen mal Fußball gespielt. Also das ging das natürlich schon im Kindesalter los. Habe auch damals schon zum Skifahren begonnen, wofür ich meinen Eltern auch sehr dankbar bin. Das ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage oder auch vor ein paar Jahren, als ich noch kleiner war, dass man noch das Skifahren erlernt. Heute fahre ich gern mit dem Rad, ich gehe ins Fitnessstudio, Skifahren ist natürlich geblieben und vor ein paar Jahren habe ich auch das Surfen für mich entdeckt.
Schön.
Ja.
In der Hochburg Brüssel, ne? Genau.
Da muss man doch ein bisschen weiterfahren. Also auch, bei mir war es damals in Portugal so, dass ich die Wellen und das Surfboard für mich entdeckt habe und das immer wieder seitdem gemacht habe. Und
das ist wirklich ein Lifestyle geworden für eine ganze Generation Surfen in Portugal. Ne?
Ja.
Und das ist so eine Destination, wo reisen tust du, glaube ich, auch gerne.
Ja, das ist vielleicht so das zweite Hobby, würde ich sagen, Reisen. Ja, so schön Brüssel ist, es ist auch genauso schön, mal wieder einen Tapetenwechsel zu machen. Also wir verreisen privat auch sehr gerne und nutzen die Urlaubstage auch dafür aus und sitzen nicht zu Hause am Balkonien, sondern schauen, dass wir ein bisschen was von Europa und der Welt sehen können.
Und du lächelst die ganze Zeit dabei. Also ich glaube, es geht dir gut auch in Brüssel. Abschlussfrage immer klassisch. Was ist das, was dir an dem Weg, den du da gewählt hast und in dem du, glaube ich, recht happy wirkst, taugt in Brüssel mit deiner täglichen Arbeit?
Bei mir war es ja wirklich ursprünglich die europäische Motivation, nach Brüssel zu gehen. Und das hat auch über die Jahre nicht nachgelassen. Also früher habe ich mir gedacht, im Verband, wenn ich ein deutsches Mitglied und ein französisches Mitglied einfach nur dazu bringe, dass sie sich zusammensetzen und wenn es kleine Differenzen gibt bei einem Positionspapier, dass sie ihre Köpfe zusammenstecken und Kompromisse finden, das sind Dinge, die waren vielleicht vor nicht einmal 100 Jahren in Europa alles andere als selbstverständlich. Also man bringt die Leute zusammen und trägt sein kleines bisschen zu Europa bei und in der neuen Rolle als erste Group-Vertreter ist es nichts anderes. Also sein kleines Schäufchen dazu beitragen, dass Europa weiter zusammenwächst mit seinen Ideen, die man einbringt in den europäischen Diskurs und dadurch europäische Gesetzgebung vielleicht besser macht und der Zusammenhalt in Europa dann über lange Sicht einfach dadurch gegeben ist, dass man sich mehr und mehr vernetzt in Europa. Also diese Motivation war da, ist da und wird, denke ich, auch noch lange bei mir bleiben.
Schöneres Schlusswort gibt's eigentlich nicht. Lieber Sebastian, vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei einem Besuch in Wien hier am Campus, dass du bei mir auch vorbeigeschaut hast. Danke auch für den Deep Dive in deine Arbeit und auch ein paar Brüsseler Sichten, was den Bankensektor betrifft. An euch da draußen danke fürs Reinhören in diese inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke vielmals. Ich sage nochmal danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht und bis bald.
Tschüss und Baba. Oh yeah, so.